Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Bist du immer noch großer ESC-Fan?
Och, ich guck's schon immer an. Ich überlege auch, ob ich dieses Jahr wieder eine Party mache.
Ja. Ne? Weil ich liebe das so sehr.
Ich liebe es auch. Ich finde vor allem die Ausstellung immer noch am besten.
Ja, ja. Es ist so schade, dass sie so kurz sind.
Ja, es ist jetzt ja um eine Stunde gekürzt oder so. Die fassen das immer so zusammen.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, ich finde es toll. Und wenn immer in die einzelnen Länder geschaltet wird und so, ist schon toll.
Ich finde es auch super. Ja. Ich finde einfach diese Absurdität, dass Musik gegeneinander antritt, finde ich super. Das liebe ich. Diese sportlichen Gedanken auf Musik zu übertragen. Geht gar nicht. Deswegen finde ich es so
gut. Es ist natürlich auch wahnsinnig, es könnte natürlich alles noch irgendwie so ein bisschen punkiger und mehr so real sein, aber das andere ist halt diese Windmaschinen und die Trickkleider und das alles, das ist auch toll, das Übertriebene.
Hast du einen großen ESC-Lieblingssong, also Grand Prix-Lieblingssong?
Ich bin schon so alt. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich zum ersten Mal Waterloo und ABBA gesehen habe im Fernsehen damals. Ja, ja. Und das, ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, was Popmusik ist oder so. Ne?
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und heute ist hier richtig was los, liebe Leute, weil heute ist eine Frau bei mir zu Gast, die mich seit meiner Jugend begleitet und wahrscheinlich Grund dafür ist, dass ich Songs geschrieben habe, dass ich Bücher gelesen habe, dass ich mich für irgendwelche Kneipen interessiert habe, die mich so geprägt hat, wie wahrscheinlich kaum jemand jemals, außer meine Geschwister, die hier zu Gast sind. Und selbst mein ältester Bruder hat mir dann das zweite Album ihrer Band geschenkt. Also insofern, der Kreis schließt sich überall. Einer der wichtigsten und größten Einflüsse meines Lebens. Deswegen bin ich besonders froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Christiane Rösinger.
Ja, hallo.
Du guckst schon so
ja, ich kann das immer. Also es ist natürlich alles total schmeichelhaft, aber ich nehme das den Leuten eigentlich nie so richtig ab.
Aber also für mich, also ich kann dir wirklich meine Leslie Singers Biografie erklären, weil das für mich waren diese zwei Platten so wichtig, vor allem die ersten beiden Alben. Das erste Album habe ich damals auf der Popcom bekommen. Da war, glaube ich, das erste Mal oder das zweite Mal Popcom in Köln. Da war die noch im Gürzen, nicht in so einem kleinen Saal irgendwie, mit so ganz kleinen Ständen. Mhm. Und ich bin da mit 14, ich habe, glaube ich, im Fernsehen davon gehört, bin dann so, muss so 14, 15 gewesen sein. Bin dann da hingegangen und wollte da rein, weil ich gedacht habe, da kann einfach jeder rein. Also mir war nicht klar, dass das ein Branchentreff ist oder sowas. Und dann stand ich am Eingang und dann waren die alle super verwirrt, dass so ein junger Typ da rein will. Und dann haben die mich einfach reingelassen, weil die gesagt haben, ja, warum nicht und so. Und da habe ich dann am Sony-Stand, war dann eben das erste Leslie Singers-Album. Leslie Singers helfen dir, überall geschmückt und so. Und dann habe ich die Leute da so lange belabert, bis sie mir die Platte mitgegeben haben, weil ich fand, dass die so cool aussah. Und ich wollte die unbedingt haben. Und dann hatte ich die Leslie Singers helfen dir auf Platte zu Hause und hab sie dann gehört und hab gedacht, ich verstehe überhaupt nicht alles, wovon die hier singen, aber ich finde es mega gut, weil ich konnte sofort mit so, ich fand es irgendwie so witzig und ich konnte mit so vielen Sachen irgendwie was anfangen, obwohl ich es nicht so richtig kapiert habe, weil ich noch so jung war.
Ja, an die erste Popcom erinnere ich mich auch. Das war einfach wie so eine Turnhalle, so ein bisschen.
Ja, genau.
Das erste Album, das dir gefallen hat, ich fand das Cover so schrecklich. Ja.
Aber ich fand das toll. Das
da waren
nur
so ausgeschnittene Köpfe und wir mussten uns alle so schminken lassen und so. Ja, also grundsätzlich freue ich mich total drüber, dass es jemand beeinflusst hat. Aber ich glaube, ich leide ja wie viele andere so ein bisschen an dem berühmten Imposter-Syndrom, dass man denkt, das ist alles gar nichts Besonderes und eines Tages wird alles rauskommen und das, was ich mache, das können andere eigentlich genauso gut. Aber ich will jetzt auch nicht damit kokettieren, weil ehrlich gesagt sagen mir das viele Leute, dass ich sie beeinflusst habe und ich muss jetzt mit 60 das einfach mal so
annehmen.
Ich muss es annehmen, ja.
Ihr meint dann, die Sei Agogo hat mir dann mein Bruder zum Geburtstag geschenkt, mein ältester Bruder, weil der quasi das erste Album durch mich kennengelernt und dann auch super fand. Der ist 12 Jahre älter als ich oder 13, glaube ich. Und das habe ich dann auch auf und das war dann, da war ich dann auch schon ein bisschen älter und da habe ich dann angefangen, das hat dann so Sehnsuchtsorte in mir ausgelöst. Also ich bin dann, weil ich auch natürlich das, ich habe das Innencover, die Texte und die Anmerkungen studiert, bis ich es auswendig konnte. Und ich bin dann, als ich das erste Mal in Hamburg war, bin ich dann auch in den Sorgenbrecher gegangen.
Ja,
so,
weil
ich wollte das alles so nachlesen.
Ach toll. Aber auch der ganze Quatsch, der da drin steht. Also ich guck mir, also da waren ja auch teilweise seltsame Sachen in den Anmerkungen gestanden.
Ja, aber das fand ich super. Ich war natürlich auch Punk-Fan, so goldene Zitronen und sowas.
Ja.
Und hat das irgendwie gut so alles dazu gepasst, fand ich so. Und da war ich dann auch, als ich jetzt erstmal in Berlin oder das zweite, dritte Mal in Berlin war, habe ich damals Ralf Goldkind getroffen, weiß nicht, ob du den kennst.
Von Lucy Electric,
genau,
ja.
Genau, auch Musiker. Und der hat dann zu mir gesagt, komm Nils, wir gehen mal ins Ex und Pop. Und ich so, oh. Das große Ex und Pop. Ich war mega aufgeregt deswegen, dass ich endlich Leben in der Bar komme.
Und dann warst du enttäuscht? Weil
nein, so, ich fand es super da.
Ja, ja. Okay.
Ich habe sofort versucht, mir vorzustellen, wer jetzt welches Tier aus Leben in der Bar sind.
Ja, der Fegefeuerheld war Nick Cave, das weiß ich noch. Der war ja, als er in Berlin gewohnt hat, war er da eben manchmal und wir waren natürlich, es war natürlich der. Der war damals nicht so ein Weltstar wie heute, aber halt so schon so voll der Underground-Star und dann noch Australier und so. Mhm. Ja.
Ich kann mich erinnern, als ich euch das erste Mal live gesehen habe, das kann schon nach Sei El Gogo gewesen sein, das war wie immer noch vor Viva, da habt ihr in Bonn gespielt in der Uni, da war so ein Festival irgendwie, da habe ich ewig lang danach beim Merch mit eurer dritten, ich die dann
Katrin, mit die mit
Katrin,
den langen Haaren,
genau,
ja.
Habe ich mit der ewig lang gequatscht und hab's geschafft, ihr eine Tasse abzuquatschen. Sie hat gesagt, ja, wir haben leider nicht mehr so viel und so, dann hat sie mir irgendwann diese Tasse geschenkt. Das war,
da wurde mit dem Kopf drauf,
genau.
Die habe ich auch. Ne? Ja. Das war eine der wenig guten Marketing-Ideen von Sony, Tasse.
Ja. Und die habe ich dann später einem anderen Lassie Singers-Fan geschenkt aus unserem Bekanntenkreis. Die hat mir dann dafür selber ein Fotobuch, weil die hat so fotografiert und hat mir dann ein Fotobuch von euch gebastelt, was sie mir dann im Gegenzug für die Tasse geschenkt hat.
Ja, das war eine tolle Zeit mit den vielen Fans und so. Man konnte es selbst kaum glauben, wenn wir irgendwo gespielt haben. Wir sind ja immer zu spät angekommen, weil es gab ja noch keine Mobiltelefone und man hatte immer diese Wegbeschreibungen, waren so kopiert.
Ja.
Und das war also dann auch verblichen, so auf dem Fax. Ach, und dann hat man es nicht gefunden und man konnte aber auch nicht anrufen. Hat man immer 20, hat man eben Groschen gebraucht, 2 Groschen und eine Telefonzelle suchen und den Veranstalter anrufen. Wo ist es denn? Ich weiß, es hört sich an wie von vor dem Krieg. Und dann kamen wir immer zu spät und ganz oft war da so eine Schlange. Ja, und ich, hä, was ist denn hier los? Dann haben wir erst gemerkt, dass die Leute... Also es war in der großen Zeit, dass die Leute anstehen. Und dann haben sie sich manchmal beim Anstehen, so um die Langeweile zu vertreiben, die Lieder gesungen. Oh. Das war schon toll. Ja. Das ist hinterher nie mehr passiert.
Ja. War euch das peinlich, wenn ihr zu spät gekommen seid? Weil ich hatte auch mal eine Band, auch vor Handyzeit oder vor großer Handyzeit. Und das war immer, wir fanden das auch so, es war auch so ein bisschen lässig.
Ja, also wir waren wir wurden ja so zuerst als Schlagerband aufgenommen, aber im Herzen waren wir eigentlich Punks, ne? Ja. Also für den Schlagzeuger war es halt immer ein bisschen blöd. Weil manchmal waren die Leute schon drin und dann musste man alles durchschleppen, ne? Ja. Durch die Menge und... Aber ich fand es manchmal gut, dass der lästige Soundcheck ausfällt. Und wenn man die Zeit, wenn man so ankommt, Schlagzeug-Soundcheck dauert
das ja immer
so
Schlimmste.
Lang. Das ist das Allerschlimmste.
Schlagzeug-Soundcheck ist das Schlimmste.
Und dann aber auch zwischen Soundcheck und dass es dann losgeht, ist die bleierne Zeit. Ja. Und das ist auch das Schlimmste. Und dann isst man so viel, so sinnloses Zeug und nimmt dann zu. Und wenn man zu spät kommt, dann ist alles zack, 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 dann geht alles ganz schnell.
Aber hat dann der Schlagzeuger immer noch trotzdem Schlagzeug-Soundcheck machen müssen vor Publikum?
Nee, quasi? So Line-Check, so kurz. Oder wir haben das so ganz kurz was angesungen und die Leute sind so, und haben gesagt, nee, das ist es noch nicht. Also heute fände ich es jetzt auch zu stressig. Ja. Und heute bin ich ja meistens mit jüngeren Musikerinnen und so und die sind ja alle viel professioneller und da muss man dann so ganz früh losfahren, damit genug Zeit für Soundcheck ist und so.
Ja, so das Punk gibt es heute nicht mehr.
Nee,
selbst
nicht
Punks
mehr so
sind
richtig.
Heute nicht mehr so Punk.
Ja.
Ich fand das immer so erstaunlich, dass ihr so ein Major-Signing wart.
Ja, wir auch. Wir hatten uns ja bei allen bei allen Indie-Firmen beworben.
Ja.
Weser-Label, alle, die es jetzt nicht mehr gibt. Ja. What's so funny und ach, was weiß ich, gab ja da viel mehr. Und die haben uns alle nicht genommen. Und dann haben wir gesagt, ach Manno, wir wollen aber auch eine Platte machen. Und dann, hey, jetzt bewerben wir uns einfach bei den Großen, was soll's. Und damals hatte einer von uns einen Anrufbeantworter und dann sagte, hey, da hat jemand angerufen, CPP oder so. Und das war dann CBS, also Sony hieß ja früher CBS und Warner auch noch.
Ach, wirklich?
Und wir haben das überhaupt nicht geglaubt. So, Und dann haben wir uns mit Markus Linde, da war da der A&R von CBS damals, und dann haben wir gedacht, oh Gott, so eine große Firma. Wahrscheinlich nehmen sie die Lieder und dann treten andere auf, nicht wir, ne?
Ja.
Weil wir irgendwie nicht Popstar-mäßig genug sind oder aussehen oder so.
Ja.
Also, so, ne, ich kannte ja
so nichts. Gitte Henning
von,
dann.
Ja, ich kannte ja nichts oder so wie Milli Vanilli oder sowas. Wir kannten ja nichts in dieser Welt.
Naja. Ne? Also ich meine, CBS, ich glaube, die Ärzte waren ja auch schon ein CBS-Signing.
Ja, so. Ja. Und es gab so ein Unterlabel, das hieß Dragnet.
Ah ja, stimmt.
Das sollte dann so, wir haben es dann so verstanden, dass es mit dem Schleppnetz die kleinen Indies so abfischt. Ja.
War das denn, hat sich das so gelohnt? Ich meine, man wollte ja immer zum Major, weil die so gute Vorschüsse zahlen
das,
und so.
Also das weiß ich nicht, ich glaube, der erste Vorschuss waren 20.000 Mark oder 30.000, wir waren ja zu fünft. Ne?
Ja, trotzdem.
Hallo, ja,
ich habe. Bei Trikont hättet ihr auch nicht mehr bekommen.
Ja, aber dann, ich glaube, ich habe mir eine Matratze gekauft.
Ja.
Also, da bleibt
da
jetzt
war
nicht,
das Geld ja schon weg.
Nein, nee, aber ich glaube, wenn jeder 5.000 Mal kriegt und dann fährst du mal in Urlaub oder all die Sachen, die du vorher nicht gemacht hast.
Ja.
Oder was weiß ich. Also, es war wirklich schnell weg.
Na ja, na ja.
Aber es war natürlich trotzdem besser als nichts. Und später gab es dann auch die BMG, Verlagsvorschüsse, aber insgesamt konnte ich vielleicht 1-2 Jahre davon leben, länger auch nicht. Und es kamen natürlich viele Leute auf Konzerte.
Mhm.
Ne?
Mhm. Ja. Du bist ja in Berlin gelandet, du kommst ja wirklich so richtig vom Land.
Ja, aus dem Badischen.
Aus dem Badischen, aus dem Schwarzwald?
Ja, am Fuße des Schwarzwalds, am Rhein.
Ah ja. Ist das auch, hattet ihr eine Kuckucksuhr? Hat jeder im Schwarzwald eine Kuckucksuhr?
Nee, das ist hauptsächlich für Touristen gemacht.
Hattest du so einen Bömmelhut?
Das ist so in den Bergen. Ich bin ja, also, das ist halt, dann gibt es die Orte, wo es nur, wo die Kuckucksuhr erfunden wurde und so.
Ja.
Und ich bin eher so vom Flachland, unten dann Baden-Baden ist in der Nähe.
Ja.
Und das sind so ein paar Dörfer direkt am Rhein.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist Frankreich. Also bei uns gibt es nichts.
Deine Eltern waren ja auch Bauern. Das war so ein sehr arbeitsintensives Leben, hast du mir erzählt.
Ja, also für sie vor allem. Aber man musste natürlich auch als Kind immer schon helfen. Das war ganz normal. Da gab es jetzt nichts. Also wenn ich später so Leuten davon erzähle, Kinderarbeit, wie konntet ihr? Aber das gehörte halt dazu, ne? Und dann, wir hatten ja Erdbeeren und Spargel und dann konnte ich auch, es war ja so wahnsinnig langweilig auf dem Dorf, ne?
Ja.
Und dann konnte ich aber so einen Stand aufbauen an der Straße, habe ich Erdbeeren verkauft, Kassettenrekorder daneben und so. Und ich fand es ganz gut, dann waren mal Leute gehabt, ich denen Erdbeeren verkauft und das hat mir auch Spaß gemacht.
Nein.
Also das ist ja, wie gesagt, viele Leute verstehen es nicht, das ist doch Kinderarbeit und so. Für einen Teenager, weißt du, ein bisschen Geld, ich habe ja Geld dafür gekriegt.
Ja, eben, und zu verkaufen ist ja schon fast eine erste kleine Bühne. Also ich fand das so, wenn ich so am Flohmarkt war oder so als Kind, fand ich auch immer super.
Ja.
Das kann ich gut verstehen. Spargel und Erdbeeren, das ist oft die Kombi, ne? Ist das irgendwie bodenmäßig, macht das bodenmäßig Sinn?
Ja, oder? Also Baden, wo ich herkomme, man nennt das ja das Kalifornien Deutschlands.
Zu Recht.
Und das mit dem Spargel, das kommt, der wurde irgendwie von Frankreich rübergebracht.
Ja.
Und dann gibt es auch so einen speziellen, ganz feinen Sandboden, Flugsandboden, der das braucht, ja.
Bist du dann oft nach Frankreich rüber?
Ja, da kam man mit dem Fahrrad. Ja. Komm, Flammkuchen essen, das war total billig. Also auch so mit der Clique, dann, was ist so ein riesen Flammkuchen für 4 Mark oder so und Wein und dann besoffen zurückgefahren und so.
Und dann noch Orangina.
Ja, oder so ein Eis Mystère, so ein besonderes Eis mit so Kokoskügelchen drauf. Also das machen wir jetzt, wenn ich da bei meinen Geschwistern so besuchen, fahren wir da immer noch hin.
Und sprichst du auch Französisch?
Ja, aber jetzt nicht gut, vielleicht so auf A1, A2 Niveau oder so. Also ich kann einkaufen gehen und mich so ein bisschen unterhalten, aber mehr nicht.
Aber es ist ja schon mal, reicht ja schon mal, ist ja schon mal, kommt man schon mal irgendwie weiter.
Ja, die Franzosen sind immer total überrascht, weil die ja selber meistens ziemlich schlecht in Fremdsprachen sind. Ne? Da kann man einen Eindruck schinden.
Aber ich habe das Gefühl, die sind besser geworden. Ich habe das Gefühl, die neuen Generationen sind irgendwie offen. Also man kannte das ja früher, wenn man auf Englisch irgendwo in Frankreich was bestellt hat, haben die getan, als wäre man nicht da.
Ja.
Und jetzt mittlerweile sind die irgendwie alle, sind da, also gibt es sogar, ich habe jetzt schon Franzosen erlebt, die Englisch sprechen, freiwillig.
Ja, das kann schon sein. Ich fand das immer so, die konnten kein Englisch und kein Deutsch. Und wenn ich dann auf was Französisch gesagt habe und den falschen Artikel, la, ja, war besser. Aber das hat auch was mit dem kulturellen Selbstbewusstsein zu tun, glaube ich.
Aber das ist so ein bisschen, aber das haben die Deutschen ja auch, wenn jemand gesprochen ist. Aber das heißt der.
Ja, stimmt, die sind bestimmt auch nicht besser in der Hinsicht.
Naja, das stimmt, da sind die sehr wesensverwandt. Ich habe gelesen, dass du in einem, also es gab natürlich, du hast jetzt gerade erzählt, als ihr Jugendlich wart, seid ihr irgendwie nach Frankreich rüber, um da irgendwie billig zu essen. Es gab auch so ein, in der Nähe einen Jugendclub, das Haus hieß der wohl, wo ihr hingegangen seid. Eines deiner Erweckungserlebnisse sozusagen war, als im Nachbardorf die Scherben aufgetreten sind.
Ja, das Dorf heißt Muggensturm. Ja,
sehr schöner Name.
Mückenwind, so kann man es vielleicht übersetzen. Das Haus, da habe ich dann schon gewohnt. Da habe ich dann so eine Buchhändlerlehre gemacht und das war wie so ein besetztes Haus, aber nur, dass man eben Miete gezahlt hat. Und da waren halt so ein paar ältere Typen auch, die ich gut fand und die hatten diese Tonsteine-Scherben-Platte, Keine Macht für niemanden. Ja. Und dann habe ich gesehen, Tonsteine-Scherben spielen in Muggensturm, das gibt's ja nicht. Also ich weiß nicht, ob das Dorf 1000 Einwohner wären, viel, ne, damals. Und dann bin ich natürlich dahin und ich, also ja, ein Erweckungserlebnis. Das ging ja vielen so, ja. Also ich weiß nicht, in wie vielen kleinen Ortschaften die Scherben gespielt haben und haben die ganze Dorfjugend für immer verdorben. Also es war einfach klar, ich muss hier weg. Ich brauche eine Band, ich ziehe nach Berlin. Ja. Also das war mir sofort klar.
Aber wieso haben die überhaupt da gecheckt?
Ich habe keine Ahnung. Die waren zusammen mit Schröders Roadshow.
Oh ja, stimmt.
Hatten so eine Doppeltour. Und ich meine, manchmal ist es doch so. Da wird man doch manchmal irgendwie so am Arsch der Welt irgendwo hingebucht und weiß nicht wieso. Vielleicht war ein Off-Day. Und irgendjemand hat gesagt,
brauchen Kohle für einen Spritz.
Ja, also klar, wir sind jetzt in Mannheim und dann sind wir in Freiburg. Aber da, keine Ahnung. Aber für mich war es wichtig.
Ja, klar. Also gerade Rio, das ist ja, der hat ja Berlin verkörpert zu der Zeit wie kaum jemand anders. Und wenn der dann in so ein Dorf kracht, irgendwie, das muss ja die ganze Jugend versauen. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, total. Die Ironie des Schicksals ist, dass als ich dann endlich in Berlin war, 84 oder so, dann waren die schon längst in Friesenhagen auf dem Land.
Da hat man schon diese Landaffinität irgendwie, hätte man da ahnen können.
Ja.
Das ist auch etwas, was ich super faszinierend finde. Das ist eines der Dinge, auf die ich wirklich völlig unproblematisch neidisch bin, ist Berlin in den 80ern erlebt zu haben. Weil mein Berlin-Bild ist von sämtlichen 80er-Jahre-Filmen geprägt, die in Berlin gespielt haben.
Himmel über Berlin.
Ja, ne, bei mir ist eher so, alle Didi-Filme haben in Berlin gespielt.
Die Bettwurst.
Ja, die Bettwurst, der Ärzte-Film, Richie Guitar, auch in Berlin und so. Ja. Also das ist so, gerade dieser Kuhdamm und so, das ist so dermaßen für mich, ich gehe heute noch so gerne ins Europa-Center, weil das immer das Berlin war, das ich mir vorgestellt habe, sozusagen.
Ins Europa-Center sind immer alle Schulklassen auch gegangen.
Ja. Da gab es auch Mini-City damals noch, diese ganzen Läden.
Ja, also ich bin 85 nach Berlin gezogen, aber ich war natürlich vorher schon ab 82 zu Besuch da. Und natürlich die anderen, die coolen Leute sagen, hast du ja die beste Zeit verpasst. Die beste Zeit war ja 78,
als David
79.
Und Iggy durch die Straße gezogen sind.
Irgendwie so,
ne?
Und ich fand es schon irre. Ich sag mal, man darf nicht so nostalgisch sein, aber es war einfach so irre, weißt du, alles stand leer und alles war noch so kaputt. Das war wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Also in Baden-Württemberg war ja alles schon ordentlich aufgeputzt und so. Und da war alles kaputt und es gab so viele Häuser mit Einschusslöchern. Und dann die Mauer, und dann der andere Teil von der Stadt, wo man Eintritt bezahlen musste. Und, und diese Mauerstreifen, da konnte man auf so Holzpodeste hochklettern und gucken. Und dann hatte man gesehen, wie die da mit Schäferhunden langgegangen sind. Aber auch so dieses anarchische Gefühl, dass also ganz hinten da in Kreuzberg, wo ich gewohnt habe, das war so von drei Seiten eingeschlossen. Mauer, Kanal und Hochbahn. Und das war halt das Ende der Welt. Und man konnte wirklich machen, was man wollte.
Ja. Und das, du warst ja damals schon Mutter, hat's irgendwie eine dreijährige Tochter.
Ja.
Aber du hast mal erzählt, das war so schön, weil das alles irgendwie alle gemeinsam organisiert haben. Und weil es sowieso so eingesperrt war, hatte man so wenig Sorge sozusagen.
Also mit der Tochter war es nicht ganz so einfach, also für mich schon, aber zum Beispiel, ich wollte ja unbedingt eine Band haben, ne? War ja mein Ziel, Berlin
nach
eine Band.
Nach Scherben muss eine Band.
Und dann habe ich halt immer nur so Leute getroffen, es gab halt so, irgendwie war es doch eigentlich die Punk- und New Wave-Zeit und so, aber es gab so wahnsinnig viele Hippies in Berlin und wenn ich dann mal welche getroffen habe, also immer Typen, dann haben die so moderige Proberäume und immer auf so Hippie-Trommeln und so rumgemacht. Oder immer so, weißt du, vorher einen gekifft und dann so improvisiert. Und wenn man halt so Songs machen will, dann ist es natürlich schon gut, wenn man sich mal was merkt und das so wiederholt. Und so, das ging immer anders. Und aber ich wollte halt trotzdem weitermachen. Und dann habe ich gesagt, können wir das vielleicht so ein bisschen festlegen, wann wir proben? Weil ich habe ja eine kleine Tochter und ich müsste das dann mit dem Babysitter, ja, wir machen das immer so spontan, weißt du? Also da war jetzt nicht viel Verständnis da. Aber ich hatte auch Freundinnen, die aufgepasst haben. Dieses ganze Mutterschaftsding war auch nicht so übertrieben wie jetzt, weißt du, im Kinderladen. Da waren auch andere Alleinerziehende und dann habe ich gesagt, ja, kann die heute Abend zu euch gehen? Ja, kein Problem und so. Also selbst so woke, hippe, linke Eltern heute würden erstmal total recherchieren, was das für Leute sind, bevor sie da mitgehen lassen und so. Also von daher war es ein bisschen einfacher. Ja. Aber lustigerweise war dann bei diesen ganzen Hippies mal einer dabei, der hat sich so ein bisschen drauf eingelassen. Dass man vielleicht, wenn ich dann das Gefühl hatte, ich hätte was, dass man es nochmal macht und so. Und der hatte auch, der hat dann gemeint, ja, das ist ganz gut, das, ja, was dir da so einfällt. Und das war der Trompeter von Element of Crime später. Dann habe ich das dann erfahren. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Mhm. Aber das war dann, das hat mir, ja, manchmal sind es ja so kleine Ermutigungen, ne? Mhm. Dachte ich, ach, wenn der das sagt und der spielt bei Element of Crime, dann hat vielleicht er recht und nicht die anderen Hippie-Idioten. Ne?
Eines dieser Kreativzentren scheint ja das Fischbüro gewesen zu sein, wo sich alle irgendwie getroffen und verbunden haben und so. Ich hatte bei den Lessie Singers immer das Gefühl, dass das so eine richtig klassische Kneipengründung ist, dass man so am Tresen die Idee zu der Band hat und das dann so durchzieht.
Naja, das Fischbüro war eigentlich so eine Ladenwohnung, ne? Ja. Und wir haben da einfach zweimal die Woche aufgemacht und Alkohol verkauft, natürlich ohne Schanklizenz oder so irgendwas. Weil es war ja, da kam ja nie Polizei vorbei oder so. Und das war schon mehr, weil Dimitri Hegemann, der Tresor, Techno-Dimitri und ein paar andere, die haben gesagt, wir wollen halt immer ein Programm haben. Es hieß immer, Konsumenten zu Produzenten machen. Und jeder sollte immer was aufführen.
Ja.
Und das war auch so, also alles mögliche, Walzer-Tanzkurs oder mal so eine Büroangestellte hat dann so Gedichte mit so Wasserglasmusik oder einmal hat einer so eine Blutperformance gemacht, das hat noch monatelang ist noch das Blut unter den Platten vorgequollen und ganz verschiedene Sachen und dann gab es halt so ganz viele Typen. Was weiß ich, die Bands so und so, die immer so angegeben haben, ah, wir nehmen jetzt ein Demo auf und so. Ja. Und dann haben also Almut und ich haben gesagt, wir wollen auch mal so ein Demo machen. Ne? Und das war, und wir haben so viel gesungen. Ja. Also die kommt auch aus dem Schwarzwald, die kommt aus Gut, aus Hornberg.
Ist das in der Nähe von dir?
Wir haben uns in Berlin kennengelernt, aber mit den Kuckucksuhren, das ist da.
Ah, ja,
ne?
Okay. Ja,
und wir haben halt immer gesungen. Wir sind dann nicht aufgetreten und dann ist die berühmte Geschichte Früher war ja in Berlin noch richtig Sperrmüll. Also jetzt nicht so wie heute, dass einfach jeder alles rausstellt.
Ja, zu verschenken.
Sondern richtiger Sperrmüll. Ja. Ne? Da hat man richtig gute Sachen gefunden und das waren jetzt, da war nachts alles auf den Straßen und so, das war toll. Und dann hat halt Dimitri so eine Bügelmaschine gefunden und ein Kasperletheater. Und dann haben wir halt wieder nicht gewusst, was machen wir denn am Samstag? Und dann haben wir so eine lebende Musikbox draus gebastelt. Also das war so eine Bügelmaschine, das ist ja so eine lange Rolle und da konnte man so ein Stück Papier einklemmen und die Walze hat sich noch gedreht. Ja. Da haben wir so Schlager drauf geschrieben, ein Schiff wird kommen, rote Lippen soll man küssen, mit 17 hat man noch Träume und so. Und das Kasperletheater einfach davor gestellt, war noch Vorhang und alles dran. Und dann so ein Schlitz reingebohrt auf der Seite, wo man eine Mark reinstecken konnte. Und dann haben wir uns hinten, das waren vielleicht so 3 Quadratmeter oder 3. Und, so ein Kinder-Casio und so ein ganz kleiner, wie so ein Übungsraum, wie so ein Wohnzimmerverstärker und 2 Mikrofone. Ja. Und dann konnten die so reinwerfen, dann haben wir so geguckt, was da gewählt wurde. Dann haben wir gesungen und das war ein Riesenerfolg. Die Leute, das war, die waren begeistert und dadurch die Walze, dass die sich so oft gedreht hat, hat sich aber dieses Papier erhitzt und hat dann schon so gerochen und Almut und ich saßen da hinten drin. Und dann gedacht, oh Gott, jetzt geht, wir hatten so eine komische Angst vor Strom und Almut, oh Gott, jetzt fliegt gleich alles in die Luft. Und so ist auch unser erster Auftritt so geendet. Und zufällig waren ein paar Tage später in der gleichen Straße, in der Köpi, waren irgendwie so eine Party und das war damals so, es war ja alles nicht so bürgerlich und nicht so hipstermäßig wie jetzt und da ist man halt einfach mitgegangen zu so einer Party. Mhm. Das war, dann waren halt irgendwie so 30 Leute in so einem riesen Wohnzimmer oder was das war und da war so ein Typ, Fanny van Dannen, und der spielte so, falsche Gedanken bringen dich um dein Glück und Almut und ich gleich mitgesungen, gleich zweistimmig natürlich.
Klar.
Und dann und Fanny fand es auch gut und die dritte Sängerin, mit der du dich da mal unterhalten hast, die kannte Fanny und dann war es eigentlich sogar ihre Idee, hey, lasst uns eine Schlagerband gründen. Und ja, so ging es so, war dann der Anfang, aber nur mit Songs von Fanny da.
Und dann ist ja Fanny ausgestiegen und hat gesagt, und dann war er ganz geknickt und dann gibt es diese Legende, dass dann Fanny gesagt hat, ihr schafft das auch
ohne
mich.
Das stimmt auch. Also wir waren am Boden zerstört.
Ja.
Wir hatten so tolle Auftritte auf Hochzeiten, auf Schiffen, in Bars, weißt du, einfach so eine Bar im Erdgeschoss und dann vielleicht so ein 3 Quadratmeter Fenster und da einfach drauf und so. Und das war so toll. Und Fanny fand es auch toll. Und wir dachten halt, wenn der jetzt aussteigt, ist alles vorbei. Und dann meinte der, ihr schafft es auch alleine. Habe ich erstmal nicht geglaubt, aber wir hatten halt schon den großen Willen.
Ja. Ja. Warum ist Fanny denn ausgestiegen?
Aus persönlichen Gründen. Ich glaube, es hatte was mit der Beziehung zu tun. Ich glaube, es war Eifersucht im Spiel.
Ja,
wobei wir ihn einfach nur verehrt haben. Und das war so, manche haben gesagt, der Landpfarrer und seine Singschar. Ja, so ein Verhältnis war das. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, es war so. Ich glaube, er hat Ärger gekriegt, weil er mit so 3 Weibern, Jungen, relativ Jungen immer unterwegs war.
Der hat erzählt, er hätte damals so eine Riesenwohnung gehabt, wo irgendwie vorher irgendeine Künstlerin gelebt hätte.
In der Sorauer Straße.
Na, wo er irgendwie mit einer Krankenschwester oder so eingezogen ist. Oder irgendwie sowas hat er.
Hat er gesagt, warum er uns verlassen hat?
Ich glaube, er hat auch so ein bisschen diese Eifersuchtsgeschichte angedeutet.
Ja, das ist ja was, wo man nicht so gerne drüber redet.
Aber es war ja auch zu euer aller, also sowohl Fanny als auch
muss,
euer
man
Besten,
muss der
muss man
Person dankbar sein, obwohl es natürlich mit Fanny schon wahnsinnig Spaß gemacht hat.
Ja. Ja. Dieses ganze Lessisingers-Lob von mir, das ist noch stark untertrieben. Etwas, womit ich mit zig MusikerInnen an diesem Tisch schon gesprochen habe, ist Texte schreiben, deutsche Texte schreiben. Ich habe auch mal Songs gemacht und Texte geschrieben und so. Und ich habe wirklich immer versucht, irgendwie an die Art, wie ihr Texte geschrieben habt, dran zu kommen, was mir nie gelungen ist. Ich habe jedes Mal gedacht, wie schafft man das, Texte zu schreiben, die Besonderheit ist ja, dass ihr konkrete Situationen beschreibt, also wenn man zum Beispiel an wie ein engstirniger Taxifahrer denkt.
Das ist ja Köln, das ist ja die Popcom, von der du gesprochen hast. Ja,
genau. das ist ja so eine konkrete Situation, die habt nur ihr erlebt. Und bezieht sich ja nur auf euren Mikrokosmos. Und jeder, der das hört, kann sofort was damit anfangen. Also jeder kann es auf sich anwenden irgendwie. Das ist ja so.
Das ist toll. Magie. Allerdings gibt es auch sehr viel schlechte Musik, wo auch die Leute sagen, ich fühle mich das. genau, Baby, I love you. Genauso wie bei mir. Gibt es auch. Ich glaube, das Besondere am Anfang war, dass Almut und ich wirklich so beste Freundinnen wie Zwillingsschwestern waren. Ja. Und wir hatten halt so eine große Sehnsucht, also Erlebnis, Verliebtsein nach allem. Und wir sind halt immer ausgegangen. Und ich glaube, man geht immer aus. Ja? und am nächsten Tag dann Nachbesprechung.
Ja, ja? Na klar, normal.
Also so, ne? Ich weiß, ich habe damals Literaturwissenschaft studiert und habe immer zu Jane Austen geforscht. Und bei Jane Austen, bei Emma oder so, ist immer so ein Ball, ne, unter den Landadligen. Und dann wird auch immer geredet, findest du nicht die Art, wie Mr. Knightley mir den Handschuh aufgehoben hat? Das ist so ganz besonders für seinen guten Charakter. Und so wie halt über Männer natürlich, aber auch so alles Mögliche. Und dann haben wir uns immer bei der Nachbesprechung unterhalten. Und manchmal ist da halt einfach ein Satz gefallen, ein Bonmot oder so irgendwas. Ja. Also bei mir ist es halt so, also wenn ich Glück habe, kommt immer die Melodie und der Text so gleichzeitig. So ein Satz. Mhm. Ja, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Das ist dann zusammen.
Ja.
Und wenn man dann einen Satz hat und das, da kann man schon dann weitermachen. Ne?
Ja.
Und dann hat man die erste Strophe. Die zweite ist dann meistens so ein bisschen nicht mehr so gut wie die erste. da muss man ein bisschen feilen, aber ja.
Die zweite ist dann Arbeit. Die zweite Strophe
ist Arbeit. Ich habe ja auch viele andere Sachen geschrieben. Ich habe ja lange journalistisch geschrieben und habe 4 Bücher gemacht. Und Schreiben ist ja schon eine Qual. Man kann es halt, also
Schreiben ist
scheiße.
Qual.
Ja. Also es ist jetzt, es macht keinen Spaß, es ist Arbeit. Aber so ein Song schreiben, das fällt mir echt leicht irgendwie.
Weil es am wenigsten, also zumindest am wenigsten Schreibarbeit ist.
Ja, naja, vielleicht. Ja, weil es schnell geht. Und wenn du gerade eine Band hast oder so, kannst du es auch gleich vorspielen und so. Ja.
Ich fand immer, bei mir ist das Problem, ich habe auch immer dieses Songs im Proberaum sozusagen entstehen lassen. Ich habe super schnell immer Texte gehabt. Wenn irgendein Riff festhing, dann habe ich einfach sofort, da hatte ich sofort eine Idee und habe es sofort auf und die haben es fast immer dann auch so übernommen. Also deswegen das Songschreiben sowas ist, was man sehr intuitiv und sehr schnell machen kann und so, das verstehe ich total. Aber bei mir hat es ganz oft daran gescheitert, bis heute, ich hätte wahrscheinlich viel mehr Musik gemacht, wenn nicht das Organisieren einer Band immer so.
Ja, das ist tödlich. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt wirklich 30 Jahre in modrigen Proberäumen verbracht. Ich habe da keine Lust mehr dazu.
Nein.
Und mit dem Songschreiben muss ich sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass ich so immer schreiben muss. Und wenn ich jetzt keine Platte oder dann mache ich mal ein Jahr lang nichts. Ne? Ja. Bin dann auch nicht faul, aber so, ach, das wird ja eh nichts, alles schon gesagt, mir fällt nichts ein. Und wenn es dann aber jetzt ein Projekt gibt, also zum Beispiel bei meiner Soloplatte mit Andreas Spechtel, dann hat's, oder wenn man einfach sagt, naja, wir treffen uns halt jetzt einmal die Woche.
Mhm.
Ja, scheiße, Freitag muss ich zu Andreas oder er kommt zu mir, oh, hab noch nix. Das kann ich ja nicht machen, ist ja peinlich.
Ja.
Dann hocke ich mich halt mal hin. Ja. Ne? Und dann hat man vielleicht nur so eine Skizze und der fand es dann aber immer gut. Also es braucht bei mir auch so ein bisschen Druck, sonst passiert nichts. Oder eben wahnsinniger Liebeskummer manchmal noch. Ne?
Ist ja auch eine Art Druck.
Ist
dann auch ein Ventil in dem Fall.
Ja.
Ich finde, auf dem ersten Album, auf dem ersten Lessis-Album, ist ja, weil du ja so sagst, dass ihr so angefangen habt, so Schlager zu machen, dann auch mit Funny, der ja da auch Tendenz zu sowas Schlagereskem hat, finde ich, es gibt ja quasi nur einen Schlager auf dem Album. Das ist ja eigentlich Chartbreaker. Heartbreaker. Ja. Das ist ja der schlagerigste Song, finde ich, auf der Platte. Der Rest hat ja doch eher so eine Lo-Fi-Punk-Atmosphäre.
Da waren ja noch zwei Lieder von Funny drauf. Das ist wieder so ein trauriges Liebeslied und falsche Gedanken. Genau. Ja.
Geh in den Keller habe ich immer sehr geliebt. Das ist ein Bernd Begemann-Zitat, glaube ich. Ne?
Ja, ist es schon auf der ersten?
Genau,
ist
auf der ersten.
Ja, da haben wir uns mal wieder getroffen. Also wir haben uns immer bei mir getroffen, mit Hermann dann, so ein Tisch. Und dann musste ja auch immer was da sein, wenn der kam. Bernd war ja auch so ein Fan der ersten Stunde und der rief dann damals manchmal an und ich so, ja, ich kann jetzt nicht reden, ach, wir proben gerade und mir fällt aber nichts ein und so. Und dann sagt er doch, ach, mach doch einfach mal ein Lied, geh in den Keller und reiß dich zusammen. Ja, und dann irgendwie, ja.
Toll, der wäre auch ein super Typ, Bernd Begemann. Der irgendwie,
er kann auch nerven, aber ich finde ihn auch super.
Das stimmt, er hat eine spezielle Art. Also ja. Kann man nicht immer mögen, aber.
Ich meine, schön. Das ist natürlich sehr liebevoll.
Naja, absolut. Naja, ich auch. Zweifelsohne. Ich fand das alles sehr inspirierend, sehr beeindruckend. Es gibt auch so eine Geschichte, die habe ich im Podcast auch schon nochmal erzählt, über eure ersten beiden Platten, die ich dann verloren habe, weil man als Jugendlicher, ich habe die auch immer auf alle Partys mitgenommen, alle damit genervt. Und dann, wenn man dann wegzieht, dann sind ja deine Platten einfach weg. Also ne, das passiert ja so im Laufe. Ich habe, glaube ich, schon 3 komplette Plattensammlungen in meinem Leben durch Umzüge und so weiter verloren irgendwie. Und dann wollte ich die ersten beiden Platten immer wieder auf Platte haben. Und dann, jetzt, wenn man so auf Discogs guckt, wo so Platten gehandelt werden, sind die immer so bei 250 Euro ungefähr aufwärts, genau. Aha. Also drunter kriegt man die gar nicht mehr. Und ich war immer so, okay, es sind die wichtigsten Platten meines Lebens, aber das tut mir echt weh, das kann ich nicht für eine Schallplatte bezahlen, weil das ist mir jetzt too much.
Wenn ich noch mehr hätte, würde ich dir eine geben.
Ja, nee, aber
ich habe selber auch nur noch eine.
Ja, und dann habe ich das auch irgendwann mal auf Instagram erwähnt, in der Geschichte und so. Und dann meldet sich jemand bei mir, die war früher in einer, ich glaube, die war eine Klasse unter mir oder so, mit der habe ich dann auch mal Musik gemacht. Also ich komme ja auch aus einer Kleinstadt bei Köln und mit der habe ich auch irgendwie Musik gemacht. Und jetzt haben wir mir gesagt, oh nee, ich habe die Platten noch, kann ich dir gerne wiedergeben.
Ehrlich?
Und dann ist sie nach Berlin, war zufällig in Berlin, hat mir die Platten mitgebracht. Und seitdem bin ich mit denen wieder vereint. Das war sehr schön. Mit meinen original alten Lassie Singers Platten, wo ich noch meinen Namen drauf gekritzelt habe. Deswegen Happy End an dieser Stelle. Wir haben gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, ganz kurz darüber geredet, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Das war nämlich bei Viva. Da war dann das dritte Album, Katrin mittlerweile ausgestiegen, Hermann auch ausgestiegen.
Ja.
Und ihr habt das dritte Album dann Almut und du zusammen mit FJ Krüger von Ideal gemacht. Das war ja dann plötzlich ganz anders.
Das war die Platte, die mir auch am wenigsten gefällt.
Ja.
Aber es war halt so, also Katrin war gut, dass sie ausgestiegen ist, weil wir uns wirklich überhaupt nicht mehr verstanden haben.
Mhm.
Und sie hat jetzt auch nicht so viel beigetragen.
Mhm.
Hermann, das war ja, Hermann ist schon sehr wichtig, weißt du? Und das war ihm alles zu viel mit Sony und dieses Major-Ding und so. Das ist halt einfach ein totaler Freigeist. Der hatte keine Lust da drauf. Och, nein, wir finden nie einen Gitarristen, nie. Und dann bin ich da in die Markthalle, also wo jetzt heute die gentrifizierte Markthalle 9 ist, wo ich auch wohne. Und da war das Weltrestaurant, das hat eben Dimitri früher gemacht. Und gesagt, Dimitri, unser Gitarrist ist weg. Und so und sagte, ach, weißt du was, gestern Abend war FJ Krüger hier und so. Das war so lustig, das ist so ein toller Charakter.
Ja.
Und ich war ja als 17-Jähriger oder so auch totaler Idealfan. FJ Krüger? Und eigentlich habe ich immer einen sehr guten Sinn für Leute zusammenstellen, für Casting und so.
Mhm.
Ich mache jetzt auch Theater und alle lieben sich immer, die ich so zusammenbringe. Und bei FJ, das ist ein ganz, das ist leider auch nicht mehr am Leben. Das ist ein ganz toller Typ, wirklich. Und der kann so toll erzählen und eines der letzten Berliner Originale. Aber es hat nicht zusammengepasst, weißt du? Und er kann da überhaupt nichts dafür.
Ja.
Ne?
Ja.
Das hat einfach nicht gepasst. Das hat irgendwie das, was uns ausgemacht hat, war schon so ein bisschen der Sound von Hermann.
Ja.
Und zwei Stücke waren ja auch mit ihm die Melancholische Kompanie und Geheime Gesellschaft heißt es und noch ein anderes. Mhm. Und aber die mit FJ und uns, das hat musikalisch irgendwie nicht so hingehauen.
Ja, ja, es schien auch so, ihr hattet ja dann, ich weiß, was war die Single nochmal?
Es ist so schade.
Ah, ja, genau. Ja. Ja, das schien irgendwie so der Versuch, das so auf Hit zu produzieren.
Es
so,
war
oder?
Auch ein bisschen so.
Das ist fast schon Major-Problem.
Ja, also jetzt, weißt du so, also jetzt habt ihr zwei Platten gemacht und ganz schön und gut. Und, weißt du, wir haben ja nicht so viel verkauft. Das war so ein bisschen wie mit der Taz früher. Alle lesen sie, aber einer kauft sie. Ich treffe jetzt noch Leute, die immer sagen, meine Eltern hatten so eine Kassette. Die haben wir immer gehört, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Alle hatten Kassetten, aber keiner hat die Platte gekauft. Wir hatten auch ein großes weibliches Publikum. Und es war auch so, dass Frauen einfach, die haben... Also ich sage jetzt nicht, dass es genetisch ist, aber es war halt einfach so in der Zeit. Frauen kaufen sich keine Platten. Die lassen sich Mixkassetten auf.
Macker-Angeber-Ding.
Ja, ja. Und Listen machen, Plattensammlung. Ja. Wir haben nicht so viel verkauft. Und dann haben die gesagt, ja, und jetzt, ja, weißt du, jetzt, man kann jetzt nicht 10 Platten bei Sony machen und nicht viel verkaufen. Jetzt muss der Durchbruch kommen und wir haben ja trotz den Vorschüssen und so auch immer alle prekär gelebt. Ja. Dachte ich, warum nicht? Ja, wäre doch angenehm. Ne? Ja. Und dieses Lied, das ist so schade, das habe ich auch in zwei Minuten, glaube ich, geschrieben, aber das ist ja auch nicht schlecht.
Nee.
Aber dann kam halt alles so, was? Dann wurde man nach Wien geflogen. Wie heißen diese zwei Videotypen, diese berühmten?
Ah ja, Dolezal Rossacher.
Ja. Und da wurde man schon am Flughafen mit der Sachertorte und Rosen abgeholt und in so einem First-Class-Hotel. Wir wussten. Und dann sind wir da zu den Aufnahmen. Und dann mussten wir ins Kosmetikstudio und die haben uns hier unsere Damenbärtchen abgezupft. Das war so schlimm. Und das Video, weißt du, dafür, dass es wahnsinnig teuer war, so toll ist es jetzt auch nicht. Ja. Ne? Aber man dachte halt, jetzt probieren wir es mal. Aber ja, es haben uns auch einige Leute gesagt, es ist irgendwie nicht mehr so gut wie vorher.
Ja, es war halt vor allem glatter. Ich glaube, das war das Problem, das die meisten Leute damit hatten, dass es plötzlich viel glatter, viel durchproduzierter geklungen hat als noch auf den Platten davor.
Ja, und natürlich dieser Hermann-Style hat gefehlt. Ja. Und deswegen haben wir uns getrennt, ganz im Guten von FJ.
Aber ich finde, es ist aber nach wie vor auch einer der besten Albentitel in eurer Geschichte. Stadtlandverbrechen finde ich sehr, sehr.
Das kommt ja von Stadtlandfluss, ne? Ist ja
naja,
eh klar.
Ja. Naja.
Toter Star ist noch der Kategorie. Scheidungsgrund. Also machen ja viele Leute, oder dass sie eigene Kategorien erfinden.
Ja. Und auf jeden Fall, also die Plattenfirma hat jetzt richtig reingebuttert, hat gesagt, so, jetzt muss der Break-Even kommen, sozusagen.
Ja, genau. Und es ist so schade, weil in Österreich in Charts. Ja. Und was es hat, im Nachhinein macht alles Sinn. Ja. Weil angeblich hat es, obwohl es nicht unsere beste Platte ist, hat es sehr viele junge Mädchen, junge Frauen in Österreich auf dem Land dazu gebracht, da wegzuwollen. Und Stefanie Saltnagel, mit der ich ja manchmal so eine Show mache, mit der ich auch befreundet bin, die hat das auch durch dieses Lied kennengelernt.
Ja.
Ne?
Ja. Und dann ging die Promorutsche los und dann seid ihr bei Viva gelandet, Almut und du, und musstet da bei Interaktiv euer Album vorstellen.
Ja, also Viva war ja ein Riesending, also es war ja eigentlich ein Epochenwandel, weil jetzt auch wirklich der letzte im letzten Dorf irgendwie mitkriegen konnte, was so in ist und so. Ja. Und für uns war das so eine wahnsinnig bunte Glitzerwelt. Ja, also wie gesagt, wir haben ja dich da gesehen. Ja. Also hip ist ja falsch, weil hip ist ja heute ein Schimpfwort. Aber ich erinnere mich, ich dachte, wieso der junge Beck oder so. Das ist, glaube ich, so eine silberne Hose an oder
bestimmt,
so.
Ja, ja, bestimmt.
Und dann waren noch so zwei Mädchen, Zwillinge.
Ja.
Und die waren halt alle so jung und so fresh und alles war so bunt und Popmusik und so, ja. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, ich war super aufgeregt, dass ihr zu mir in die Sendung gekommen seid. In der Redaktion wussten auch alle, dass ich Fan bin. Mein Bruder hat damals auch bei Viva gearbeitet. Also mein ältester Bruder, der mir damals auch Sei a Go-Go geschenkt hat. Und der hat extra an dem Tag noch sein Lassie Singers Shirt angezogen, weil der hatte dieses, nur weil wir keine Ausbildung haben, Shirt. Mit diesem runden Bild drauf. Und also als Longsleeve. Und wir waren, also mein Bruder und ich, wir waren sehr, sehr aufgeregt, dass ihr da wart.
Wir hatten das Gefühl, dass wir halt schon ein bisschen zu alt und nicht hip genug sind für Viva, weißt du?
Naja.
Also da waren ja auch oft internationale Acts und so.
Oder so, also hauptsächlich Dance-Acts waren ja vor allem da eigentlich.
Ja, ja, ja. Und dann waren wir auch, bei Stefan Raab waren wir auch mal, als dann noch diese...
Viva-Sion.
Ja. Ja.
Aber kannst du dich daran erinnern, dass wir uns danach dann noch am gleichen Tag auf der Straße getroffen haben?
Ja,
und da hatte ich das
Gefühl. Wir haben natürlich über dich geredet, Almut und ich.
Ja, also, dann habe ich euch, dann hab ich euch
noch Ebert Platz... Der ist ja höchstens 14.
Da habe ich euch am Ebertplatz noch getroffen, weil da habe ich auch in der Nähe gewohnt.
Ja, ich erinnere mich noch.
Sind wir uns über den Weg gelaufen. Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass Almut mich ein bisschen angebaggert hat.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir fanden dich beide irgendwie cool. Ja. So, ja.
Da habe ich aber im Nachhinein hab ich mich geärgert, dass ich nicht drauf eingegangen bin, weil ich so aufgeregt war.
Ja, wir dachten halt, du interessierst dich eh nicht.
Ja, das ist
tragische Missverständnisse.
Ja. Dieses große Drama meines Lebens einmal auflösen. Das da stattgefunden hat. Wir beide, du und ich, haben uns nach vielen Jahren nochmal wiedergesehen in der Kantine der Volksbühne nach einem Stermann und Grissemann-Auftritt. Und da habe ich dir, glaube ich, sogar mein Buch damals geschenkt, weil ich das dabei hatte.
Ja, das habe ich noch.
Ja, cool. Das ist mir zuletzt nämlich auch noch eingefallen, dass wir uns da auch mal... Ich hatte es eigentlich mitgenommen, weil ich es Grissemann schenken wollte. Und dann habe ich dich gesehen, habe ich schnell umgeswitcht und gedacht, weil da ist, glaube ich, sogar auch... Also steht, glaube ich, viel über die Lassie Singers auch drin, deswegen... habe ich dir das dann mitgegeben. Aber das sind die zwei Male, wo wir uns gesehen haben. Nur, wir hatten jetzt gerade Stadtland Verbrechen, dann kam ja noch das letzte Lassie Singers Album. Das hat ja wieder eigentlich zu dem alten Sound zurückgefunden, obwohl Hermann auch nicht mehr dabei war.
Ja, aber wir haben halt, da haben wir gesagt, wir lernen jetzt, wir haben ja vorher auch Gitarre gespielt. Ja. Ich habe ja auch Songs auf der Gitarre gemacht. Aber wir spielen dann so live Gitarre und so. Und das ist so wirklich so ein bisschen punkiger. Weißt du, dann kam ja auch Riot Girlism und so. Und das war das vierte Album. Eigentlich, also es ist halt so, ich habe immer die Band so zusammenhalten müssen. Ne?
Ja.
Also es gab so große Spannungen zwischen Katrin und Almut und mir. Und dann hat Almut gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich steige aus. Dann hat gesagt, dann schmeißen wir lieber Katrin raus.
Ja.
So, und dann, der Gitarrist ist weg, wir hören auf, wir machen es mit F.J. Krüger. Und dann, die Platte ist nicht so gut geworden. Dann sage ich ja. Und ich kann, die wollte auch nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, aber mit der Platte treten wir nicht ab. Ja, ne? Dann machen wir nochmal eine neue Platte. Und so ist dann die vierte entstanden. Also es ist halt so, diese ganz enge Freundschaft mit Almut und mir, das sowas geht ja nicht so lange. Das war halt ein paar Jahre und wir waren schon noch befreundet. Aber es war jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt so ständig zusammenhingen. Mhm. Und auf der vierten hat schon jede ihre eigenen Lieder geschrieben.
Ja,
ne?
Ja. Deswegen, was mich immer so erstaunt ist, wenn ich jetzt so Texte über deine Karriere lese oder über Interviews lese über die Sachen, die du gemacht hast, wird immer überall von so einem großen Bruch gesprochen, der dann mit Britta kam. Also das war ja die Band nach Lassie Singers, die du danach gemacht hast. Und alle sagen, ja, und nach Britta wurde es plötzlich ganz anders und viel melancholischer.
Finde ich gar nicht.
Ich finde auch, der Übergang gerade vom letzten Lassies-Album zu Britta ist eigentlich sehr fließend, finde ich, auch musikalisch und so.
Ja, also ich habe das auch schon oft beschrieben. Wenn man natürlich zu zweit singt und so. Und Almut hat dieses Fröhliche eher reingebracht und ich eher so das Melancholische. Bei Britta habe ich halt erstmal so voll meine melancholische Seite ausgelebt. Aber ich sehe jetzt auch nicht den Riesenbruch.
Ja.
Aber die erste Platte war auch nicht gut produziert. Naja, irgendwie war es auch eine Enttäuschung, weil ich dachte, ich könnte so ein bisschen andocken an den Erfolg und habe mich auch bei vielen Label beworben, auch bei La Store und so.
Ja.
Wollte keiner machen.
Ach. Aber war das nicht die Zeit, wo du selber ein Label hattest mit Flittchen Records?
Ich habe dann eins gegründet, weil es keiner machen wollte.
Ah, ja. Okay.
Was dann aber auch bankrott gegangen ist wegen der Eva-Pleite. Also es war alles ein bisschen schwierig in der Zeit. Ja.
Aber du hast ja bei Flittchen auch die Best of and Rest of Lassie Singers.
Genau, ja.
Und da bei der Rest of Lassie Singers, die so eine B-Seitensammlung ist und Demosammlung und so, da sind so zwei, drei Songs darauf, bei denen ich nie kapiert habe, wieso die nie offizielle Lassie Singers Songs, also auf offiziellen Lassie Singers Releases gelandet
sind. Welche, was weißt du?
Freiheit aus einem Männermund zum Beispiel.
Ja, das haben wir halt nach der vierten Platte, also nach für die Best of ja. haben wir gesagt, wir müssen noch irgend so ein Bonus-Track haben. Und dann habe ich das gemacht, Klammer auf Kotzen, Klammer zu. Das wurde von Ina Müller dann gecovert.
Wirklich?
Ja, aber danach gab es ja keine Lassie Singers-Platte mehr. Ja. Ja. Wo hätten wir es drauf tun sollen?
Ja, das stimmt. Und Riegel hätte auch wunderbar
das
auf erste...
Das finde ich so blöd. Nee.
Das wäre wunderbar das ist so auf sexistisch. Album gewesen.
Nein! Schäme ich mich heute dafür.
Wieso denn?
Ah,
ich finde das, find das sehr relatable.
Nein. Möchte ich gar nicht drüber reden.
Okay, dann ziehe ich das hiermit zurück. Wie ist denn der, es gibt doch einen, glaube ich, mit einem Tokotronic-Zitat oder so.
Ne, es gab ein Cover von Die Welt, genau, die Idee ja. ist gut. Es war einfach so eine, wir hatten ja dann die Tokos kennengelernt und dann war ich ja so mit Dirk befreundet so gut und dann, dann waren ja die Tokotronic so. Es sind sie ja immer noch, aber es war halt so die große erste Zeit.
Ja.
Und dann haben wir das mal so live gespielt. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit.
Ja. Auch ein Song, der perfekt zu euch gepasst hat, irgendwie so.
Also ja, also ich hatte ja da eine große, also gerade die ersten Platten hatte ich schon eine große Seelenverwandtschaft zu Dirk.
Ja.
Er zu mir, glaube ich, auch. Und wir kommen ja aus der gleichen Gegend, da kommt da so 4 Dörfer weiter, auch aus dem Badischen.
Ja, da ist offensichtlich irgendetwas im Wasser, im Songwriter-Wasser in der Gegend. Dann nach den Lassie Singers zu Britta und von Britta dann zu den Solo-Alben. Du hast ja dann, Britta haben sich dann irgendwie auch aufgelöst. Britta ist ja dann leider auch verstorben, also die Namensgeberin, die Schlagzeugerin. Und dann hast du mit Songs of Alan Hate dein erstes Solo-Album gemacht.
Genau. Britta hat sich nie offiziell aufgelöst, aber... Was die meisten Leute ja nicht wissen, ist, dass man mit Musik überhaupt kein Geld verdient. Ja. Ja. Und dann heißt es immer, ja, aber live, ja, live müssten schon 200-300 Leute kommen, damit sich das lohnt. Und wir haben so viel gespielt. Meine Lieblingsgeschichte ist immer, dass wir zum Beispiel nach Marburg ins Café Trauma, was ein ganz toller Indie-Ort ist. Und da fährt man dann hin, 500 oder 600 Kilometer und wieder zurück und hat das Benzingeld. Und dann spielt man da vor 40 begeisterten Leuten und zahlt am Ende drauf. Ne? Und wenn man, das kann man sich halt nur leisten, wenn man wie andere Musiker reiche Eltern hat, die auch immer was rüberwachsen lassen oder sonst irgendwelche Einnahmequellen. Das geht halt nicht mehr und das ist dann auch zu frustrierend. Und auf einer Tour hatte sich dann so eine Band vor uns eingebucht, ohne zu fragen. Ja. Und ich dachte, was soll denn das? Jetzt muss man mit so jungen Arschlöchern da immer auf der Bühne stehen, ohne uns zu fragen. Und so, also normalerweise fragt man ja schon.
Na klar,
ne?
Ja.
Und dann habe ich halt so recherchiert, dann weiß ich noch, dass ich zu den anderen gesagt habe, na wenigstens sind es Österreicher. Ja. Weißt du, also nicht so blöde deutsche Jungsband. Aber es hat sich dann eine große Freundschaft zu der Band Ja, Panik entwickelt. Und die sind dann auch alle nach Berlin gezogen, haben mich immer besucht. Und dann hat mich Andreas Spechtel auch bei mein erstes Buch erschien dann, Das schöne Leben. Und dann hat er mich da begleitet auf der Lesetour. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Platte.
Mhm.
Ja, und dann.
So ist das Soloalbum entstanden. So
das Soloalbum. Songs of L. and Hate, ja.
Weil das ja dann offensichtlich auch zeigt, wie sehr dich die Umgebung beeinflusst. Andreas ist Wiener, glaube ich, kommt aus Österreich.
Kommt aus dem Burgenland. Das ist so ein bisschen, Burgenländer sind so die Ostfriesen von Österreich. Ja. Die werden immer so niedergemacht und diskriminiert. Ja.
Und deswegen auf der Platte singst du ja auch so Sachen wie das geht sich nicht aus und so, was so klar österreichischer Duktus ist sozusagen. Ja. Also einfach, weil das dann so eine enge Zusammenarbeit ist, dass sich das bei dir so einschleicht.
Das hat eigentlich mit Salon Helga, Stermann, Grissemann angefangen, also schon zu Lassie Singers Zeiten. Da waren wir immer beim Radio, in Wien immer ausverkauft, 2 Tage hintereinander, das österreichische Publikum immer total begeistert. Ja, ich weiß auch nicht, das ging dann so weiter, dann Japanik kennengelernt, jetzt Stefanie Salknagel, also das ist schon so eine Affinität zu Österreich. Ich glaube, das liegt an dem Süddeutschen vielleicht. Also der Piefke ist ja so ein Schimpfwort in Österreich, das meint aber eigentlich den norddeutschen Protestanten. Also wir sind damit nicht gemeint.
Ja, okay. Und ist das aber auch, gefällt dir das auch, weil also gerade Wien ja auch so eine super oder zumindest oberflächlich so eine super melancholische Stadt ist und wo auch alles so ein bisschen nicht so oberflächlich. Ich glaub, dieses oberflächlich Freundliche geht dir auch schnell auf die Nerven, dieses so eine kalifornische Freundlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Also Wien gefällt mir einfach sehr gut. Und wenn ich jetzt hier nicht Kinder und Enkelkinder hätte, würde ich nach Wien ziehen. Ja. Also es gibt aber auch so eine Verbindung zu Berlin von der Mentalität her. Schon, Berlin-Wien. Ne? Ja. Außerdem, ich meine, wenn man überall immer gut empfangen wird und es ist immer ausverkauft, hallo, warum soll man denn? Man kriegt immer wieder Angebote, man fährt immer wieder hin.
Finde ich auch gut. Ja, stimmt, das kann ich gut verstehen. Ich war mit meinem Vater, als ich 17 war, war ich mit meinem Vater in Florida. Weil er dann einen Freund hatte und sind wir dann eine Woche hingeflogen, weil ich unbedingt mal nach Amerika wollte. Und dann nach dem Urlaub, als wir dann zurückgekommen sind, hat meine Mutter uns am Flughafen abgeholt und gesagt, und wie hat es euch gefallen? Und hat mein Vater gesagt, wenn noch einer zu mir sagt, nice to meet you, hau ich dem eine runter.
Ja, mir ging es auch so ähnlich. Ich war mit Dimitri so in den 90ern in Kalifornien, so 2-3 Wochen so. How are you today? Ich habe immer so drüber nachgedacht, ja, bis ich gemerkt habe, dass es da gar keine Antwort erwartet wird. Und das geht mir auch wahnsinnig auf die Nerven. Ne?
Das heißt also, wie magst du Köln? Magst du Köln?
Ich mag Köln gerne, ja. Also Köln war auch immer, zu Lessisingers Zeiten war immer so ein, waren wir sehr beliebt. Wie hieß der Club? In der Vogelsangerstraße.
Das ist Underground.
Ja, genau, ja. Da waren wir immer. Und
auch steht mittlerweile ein Mietshaus drauf, ja. Abgerissen.
Ja.
Ja, das ist, also Köln hatte eine tolle Clubkultur damals. Aber weil die Kölschen sind ja eigentlich eher so etwas kalifornisch, würde ich meinen, so ein bisschen grundlos freundlich.
Ja, sagen wir mal so, es gibt auch diese wahnsinnig griesgrämige Berliner Unfreundlichkeit, die auch schrecklich ist. Ja. Ja. Also in Berlin darfst du ja gar nicht so nett sein, das habe ich erst Jahre gebraucht. Du musst erst mal so ein bisschen mufflig sein und so und schlecht gelaunt, dann kriegst du Respekt. Ne? Ich weiß, ich habe mal in Köln mal ein Taxi gerufen, dann ruft die Vermittlungsfrau so ganz freundlich, ein Minütchen oder irgendwas. Und dann, ach, und kennst du Paula Irmschler?
Ja.
Die ist ja auch nach Köln gezogen und die schwärmt ja in den höchsten Tönen
die war auch schon
von
hier,
Köln.
Die finde ich auch super. Kommen wir nochmal auf deine Bücher zu sprechen. Du hast schon erzählt, Das schöne Leben, das war so ein Buch über das Aufwachsen im Badischen und über diesen Kulturschock nach Berlin zu gehen und so. Danach kam Liebe wird oft überbewertet. Und das habe ich auch damals gelesen, als es rauskam. Und ich fand das super, weil ich auch zu der Zeit Single war und so. Und man hört natürlich die ganze Zeit auch die Pärchenlüge zum Beispiel dann auch so im Kopf irgendwie mitspielen, während man das liest. Das ist ja etwas, was du sehr kultiviert hast um dich als Person.
Man braucht halt so ein Lebensthema. Ja. Mich nervt es manchmal selber schon, aber...
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ob alle Leute dich darauf anfragen, sind Beziehungen jetzt wirklich scheiße und ist Liebe wirklich scheiße und...
Es ist, ja, mein Gott.
Du wirst ja immer zu befragt in ganz vielen Interviews und so.
Ja, weil das liegt daran, dass viele Leute immer so ein Thema haben und das schlachten sie aus. Ja, aber mich interessieren jetzt ganz andere Sachen. Ich mache jetzt so ein Stück gerade über Klassenverhältnisse und so. Das ist natürlich überzogen, das Buch. Es ging eigentlich darum, dieser Paarideologie, man muss dann da was entgegenzusetzen. Inzwischen gibt es 20 Bücher zu dem Thema. Ja. Single sein ist auch nicht schlecht. Ja. Alleine leben kann auch ein schönes Leben sein. Ja. Weißt du, das ist ja das Einzige, was ich sagen wollte, dass man das mal so als gleichwertig anerkennt. Ja. Aber natürlich macht es auch Spaß, das so total zu übertreiben. Pärchen ist die niedrigste aller Lebensformen und steht in der Artentabelle nur kurz über dem Pantoffeltierchen oder der Amöbe. Was, das macht ja auch Spaß. Und dann ist es ja so pseudowissenschaftlich. Klar, aber ich sage dann oft in Interviews, ich möchte gar nicht so viel über die überbewertete Liebe sprechen, weil sonst würde ich sie ja selber total überbewerten. Ja. Ja. Es gibt Millionen andere Themen. Und natürlich finde ich es immer noch so, dass dieses Paar-Ding halt total dominant ist, weißt du? Ja. Die Leute quälen sich darum. Ich meine, es ist ja teilweise auch richtig schlimm. Ja? Frauen sind mit gewalttätigen Männern zusammen, weil sie denken, besser als alleine sein. Mhm. Also das war schon wichtig, dass es das Buch und so. Und ich sehe das immer noch so. Und ich bin auch nicht gerne mit Pärchen zusammen. Ja? Ich finde es dann immer schrecklich, wenn ich mit meiner Freundin treffen will und der Freund ist mit dabei.
Ja. Aber dann kriegt man auch schnell so ein drittes Rad am Wagen Gefühl.
Ja, aber weil die sind ja auch meistens leicht verhaltensgestört, wenn der Typ mit dabei ist. Also es ist halt nicht so der freie Umgang.
Ja.
Aber davon abgesehen ist das Thema jetzt auch ein bisschen durch.
Es ist aber auch, ich fand auch immer, dass du ja trotzdem, wie du ja auch gerade sagst, dieses Übertreiben und so, du hast es ja mit einer gewissen Lust zelebriert, weil du es auch, weil das nicht so 100% ernst zumindest formuliert hast. Also es gab ja immer nur humoristische Komponente.
Ja, und die Leute haben es auch verstanden. Also nach der Lesung beim Büchersignieren haben auch viele das gekauft, weil als Hochzeitsgeschenk und so. Also das wurde schon so richtig aufgefasst eigentlich.
Ja, ja. Ja, okay, Gott sei Dank. Ich dachte, weil ich hatte das Gefühl, dass viele das viel zu ernst nehmen.
Sozusagen. Ja, es ist halt, wie nennt man das? Ambiguitätstoleranz. Ja. Das ist das, was den meisten Leuten fehlt. Ja.
Aber ist es nicht heutzutage so, also gerade jetzt so in der jetzigen Generation oder auch in der jetzigen, wenn man sich das jetzt so anguckt, dass es mittlerweile so viele Ideen von Beziehungskonstrukten gibt, die nicht alle auf einer monogamen Pärchenbeziehung basieren, sondern auch, dass gesagt wird, Familie kann man sich aussuchen, du bist nicht, nur weil du blutsverwandt bist, musst du nicht mit den Menschen Zeit verbringen und du kannst dir irgendwie deine Familie selbst zusammenstellen und wem du Zeit verbringst, kannst du selber entscheiden und so. Es muss nicht immer die monogame Beziehung sein, bla bla bla. Das ist doch eigentlich besser denn je heutzutage, finde ich, weil ich habe das Gefühl, dass junge Leute da sich am meisten Gedanken drüber machen.
Das kann schon sein, da habe ich jetzt nicht so einen Einblick, aber also aus meiner bescheidenen Erfahrung kenne ich nur so Erzählungen, dass Polyamorie wahnsinnig anstrengend ist.
Das glaube ich, halte ich auch für sehr anstrengend.
Wenn man so wahnsinnig viel reden muss und einer ist immer unglücklich. Ja.
Das ist übrigens der Versuch. Das
ja, ich finde es alles okay. Ne? Whatever works. Ja. Ne? Also finde ich alles in Ordnung. Mit diesen Familiensachen, also ich sehe das eher so, dass so junge Familien doch sehr ich-bezogen sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung. Ja. Also dass man jetzt gar nicht sagt, ich habe jetzt Freunde, die haben vielleicht keine Kinder oder die wollen keine. Und jetzt öffnen wir mal unsere. Und dann, also letztendlich ist es halt auch so, dass dann Oma, Opa, Schwester dann irgendwie doch eher rangezogen wird. Und also wie gesagt, es gibt ja alles und es gibt auch mehr Möglichkeiten, hast du schon recht.
Ja, aber stimmt schon, das ist so richtig aufgebrochen, ist es noch nicht. Da fehlt noch ein entscheidender Schritt. Aber ich habe so das Gefühl, dass zumindest in so romantischen Beziehungsformen da irgendwie ein bisschen mehr Bewegung mittlerweile drin ist als noch.
Also ich denke, die werden alle immer konservativer, aber wir haben wahrscheinlich beide recht.
Ja, das finde ich sehr diplomatisch. Nach Liebe wird oft überbewertet. Dein nächstes Buch war, jetzt muss ich gerade selber überlegen.
Das war der Flop.
das war Baku. Nee, war das
ja,
Baku?
Ja, die Reise zum Eurovision Song Contest.
In Aserbaidschan.
Ja.
Bist du immer noch großer ESC-Fan?
Och, ich gucke schon immer an. Ich überlege auch, ob ich dieses Jahr wieder eine Party mache.
Ja.
Ne?
Ich liebe das so sehr.
Ich liebe es auch. Ich finde vor allem die Ausstellung immer noch am besten.
Ja, ist so schade, dass die so kurz sind.
Ja, es ist jetzt um eine Stunde gekürzt oder so. Die fassen das immer so zusammen.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, ich finde es toll. Und wenn immer in die einzelnen Länder geschaltet wird und so, ist schon toll.
Ich finde es auch super. Ja. Ich finde einfach diese Absurdität, dass Musik gegeneinander antritt, finde ich super. Das liebe ich, diese sportlichen Gedanken auf Musik zu übertragen. Das geht gar nicht. Deswegen finde ich es so
gut. Es ist natürlich auch wahnsinnig, es könnte natürlich alles noch irgendwie so ein bisschen punkiger und mehr so real sein, aber das andere ist halt diese Windmaschinen und die Trickkleider und das alles. Das ist auch toll, das Übertriebene.
Hast du einen großen ESC-Lieblingssong, also Grand Prix-Lieblingssong?
Ich bin schon so alt. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich zum ersten Mal Waterloo und ABBA gesehen habe im Fernsehen damals. Ja, ja. Und das, ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, was Popmusik ist oder so. Ne? Ja. Das mag ich sehr gerne. Und was ich auch sehr gerne mag, das ist die dann in Aserbaidschan gewonnen hat. Mensch, weißt du? Das war eine Schwedin mit Marokko. Das Besondere war, also Aserbaidschan ist ja jetzt nicht so die allerfeinste Demokratie. Ja. Und die hat sich vorher schon so kritisch geäußert und die hat dann aber gewonnen.
Das habe ich auch gesehen. Und es war das erste Mal, dass ich hatte einen Kloß im Hals. Ja. Ich habe wirklich fast geweint, weil diese Tanzperformance so ergreifend war.
Ja, ja, das war toll.
Die sind immer am Schluss so zurückgezogen.
Und dann noch die Einzige, die sich noch getraut hat, was da zur Politik zu sagen. Ja. Und die dann bei den Gegnern vorher noch in so einem kleinen Club aufgetreten ist und die sollte deswegen noch disqualifiziert werden. Das war schon super.
Die tritt dieses Jahr wieder an für Schweden. sehr, sehr aufregend. Die fand ich auch ganz so. Ich finde, mein großer, ewiger Lieblings-Grand Prix-Song ist Rücksicht von Hoffmann und Hoffmann. Kannst du dich daran erinnern?
Nee.
Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt und Vorsicht. Das ist ein super
Song. Da warst
Song.
Du aber der einzige Fan, ja, oder?
Ja. Das kann gut sein. Das
ich sag, Ding-a-dong, listen to it. Ja, wenn, ja. Was Dänisch ist, glaube ich, Ding-a-dong, ja. War nicht Puppet on a String in den 60er Jahren?
Kann sein, ne? Das kann gut sein.
Nummer eins mal, also ja, also in letzter Zeit.
Ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind in den 80ern Grand Prix gesehen habe und dann Wind sind, glaube ich, relativ weit gekommen.
Ja.
Für alle die, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen.
Für alle die, die den Regen. Also ein bisschen Frieden fand ich natürlich schrecklich. Ja, ne? Ich auch schrecklich. Nicole, man hat alles, was Ralf Siegel beigetragen hat, war schlimm.
Ja. Aber bei dem finde ich es mittlerweile so drollig, wie der jetzt noch antritt für so San Marino oder so und den so komische Lieder
der ist
schreibt.
Auch schön.
Ja. Der ist jetzt richtig süchtig nach diesem Wettbewerb. Ja. Das ist irgendwie beeindruckend, finde ich. Ja, dann, also du bist eben nach Aserbaidschan gereist und hast darüber ein Buch geschrieben, über diese.
Ich bin dahin gereist, einfach so irgendwie. Ich glaube, ich war mit Andreas in Bremen und wir hatten einen Auftritt bei der Linken an dem Abend. Ich dachte, scheiße, dann verpassen wir den Eurovision Song Contest. Und dann sind wir im Hotel schnell eingeschaltet. Aserbaidschan, hä? Hä? Wo ist denn Aserbaidschan? Und dann hat. Es ist bei. Albanien oder und dann habe ich erst mal geguckt, wo das ist, ja. Ne? Am Kaspischen Meer. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, ach, da müsste man mal mit dem Auto hinfahren.
Ja.
Und dann hatte ich halt in Berlin halt das einer Freundin gesagt und die hat gesagt, wir fahren dahin. Und dann habe ich das mal meinem Lektor erzählt, der bei Fischer eigentlich so Reisebücher macht, da sagt, mach ein Buch drüber, aber es hat sich halt wahnsinnig schlecht verkauft, weil das kam dann ein Jahr später. Wen interessiert eine Reise nach Baku ein Jahr später?
Ja, ne? ich habe auch mal so ein Reisebuch geschrieben, also eine Art Reise. Ich bin, bevor ich 40 geworden bin, habe ich Interrail durch Europa gemacht und bin an alle Ferienorte gefahren, wo ich als Kind mit meinen Eltern war. Und habe dann über diese Reise so ein Buch geschrieben und wollte dann, also mein Titel dafür sollte sein, die traurigste Reise aller Zeiten.
Warst du schlimm, warst du so einsam?
Ja, ich war einsam, es war auch noch November, wo es überall schwarz-weiß ist und so. Und dann hat der Verlag gesagt, also der Vertrieb hat gesagt, mit so einem Titel verkauft sich das Buch leider nicht. Wir müssen einen anderen Titel und jetzt heißt es Tristesse Renesse. Weil ich unter anderem.
Warum bist du denn im November gefahren?
Ich wollte, dass es so traurig wie möglich ist.
Ach so, ja,
ich
dann, wollte, ist, dann, grad, ist ja, dann ist ja, ja. Ja nicht zu helfen.
Ich wollte zu einer Zeit fahren, wo ich habe überlegt, welche Zeit ist wohl die, wo am allerwenigsten Touristen unterwegs sind.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das müsste eigentlich November sein. Da hat wirklich niemand Urlaub. So, das hat auch ganz gut hingehauen, aber ja, den Titel durfte ich dann nicht behalten. Aber deswegen kann ich dieses Reisebuch-Gefühl nachempfinden. Jetzt mittlerweile, du hast ja schon erzählt, dass du studiert hast, mittlerweile gibst du auch Kurse für Deutsch als Fremdsprache.
Ja, also ich habe damit angefangen 2015 zu der sogenannten Flüchtlingskrise, als es auch sehr gebraucht wurde. Und wie ich eingangs erwähnte, kann man ja mit Musik kein Geld verdienen und ich habe auch keine reichen Eltern, ich habe auch nichts geerbt. Und auch nichts für die Rente einbezahlt oder zu wenig bei der KSK. Und ich dachte mir, ich bräuchte einfach nochmal so einen Job. Ne?
Ja.
Ich hatte halt so ein Glück, weil durch diese vielen Geflüchteten, die kamen, ich habe ja Germanistik studiert, also Magister. Und dann wurden diese Zugangsvoraussetzungen, um Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, runtergesetzt. Und ich musste nur so einen 4-Wochen-Kurs machen. Ich bin jetzt Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, als Zweitsprache. Und dann habe ich jetzt ganz lange, 6 Jahre lang oder so, bei der Volkshochschule unterrichtet, also Geflüchtete, und habe dann auch das Buch drüber geschrieben, Zukunft machen wir später. Und im Moment unterrichte ich an der UdK. Und das sind dann aber so Studierende aus der ganzen Welt, die da...
So Kunststudenten aus aller Welt.
Ja, also so Rich Kids, ne, ja. Aus aller Welt. Und es ist nicht.
Ja, du sollst nicht im Kopf und Kragen reden. Deswegen ziehen wir von da schnell weiter. Aber das fand ich irgendwie interessant. Du hast ja auch mal ein Lied gemacht, Lob der stumpfen Arbeit.
Genau.
Das ist etwas, da rede ich auch mit vielen anderen Kreativen drüber. Und ich finde es so interessant, dass du das dann wirklich gemacht hast, weil oft hat man so eine Sehnsucht, wenn man so kreativ arbeitet, hat man immer so viel Leerlauf. Und dann denkt man oft so, wie geil wäre das, wenn ich so einen 9-to-5-Job hätte, wo ich irgendwie so am Fließband
Dosen einräume. Fließband nicht unbedingt, das habe ich mal in Ferien gemacht, das ist schon nicht zu empfehlen. Aber so irgendwas, weißt du, Pförtner zum Beispiel. Ja. Oder ich habe ja immer in der Bibliothek Aufsicht und so. Und dieses Deutsch als Fremdsprache, es macht natürlich auf der UdK auch total Spaß. Aber seltsamerweise sind die Geflüchteten ein bisschen lustiger als die Kunststudenten. Ja. Da ist irgendwie mehr los, ne? Es macht irgendwie mehr Spaß. Und was ich jetzt manchmal, also in den Unterricht vorbereiten, und da muss man manchmal so Kärtchen schreiben, weißt du, das ist ja diese Methode, ich muss den Satz vervollständigen. Ja, ja. Und dann muss ich manchmal so eine Stunde lang so Kärtchen schreiben. Das ist so beruhigend. Also es macht mir wirklich Spaß. Und der Unterricht selbst ist dann aber eigentlich auch wieder wie ein Auftritt.
Das ist ja eigentlich eine Show, ja, genau. Das verstehe ich total. Ja. Aber so dieses stumpfe Arbeiten, ich denke dann immer so, man sehnt das so herbei, weil man so denkt, oh, es wäre auch geil, wenn man einfach regelmäßig Kohle hat und irgendwie sowas hat, was so strukturiert ist, so durchgeplant ist, ohne dass man das selbst planen muss. Aber ich glaube, viele gerade kreativ arbeitende Menschen würden das halt eine Woche aushalten.
Du, das ist schlimm. Also wie gesagt, ich habe das ja nur zweimal die Woche gemacht, ne? Wobei es wirklich anstrengend ist, 4-5 Stunden unterrichten, da bist du total erledigt hinterher. Ich mache das 2 Monate, 2-mal die Woche, denke, oh Gott, was für ein Trott. und denke dann schon, okay, der Kurs geht noch bis Mai, dann hast du frei, juhu, ja. Und jetzt denke ich so, jetzt habe ich gerade Montag und Dienstag, und dann ist endlich eine Woche lang Wochenende. Also es werden ja auch so viele Lehrer in Berlin so verzweifelt gesucht und Lehrerinnen. Ne? Und, aber ich meine, die bräuchten auch eher jüngere Leute. Aber ich glaube, ich habe jetzt so lange so frei gelebt, so jeden Tag, das würde ich halt auch nicht mehr aushalten.
Na, glaube ich auch.
Zweimal die Woche ist super und das Geld ist auch super.
Na. Du hast ja auch erzählt, dass du auch Theater machst mittlerweile und Stücke schreibst und auch inszenierst.
Ja.
Unter anderem ein Musical über Wohnungsnot sozusagen, über das reale Problem der Wohnungsnot in Berlin. So ein bisschen ausgelöst durch einen Song von dir, der dadurch ausgelöst wurde, dass deine Wohnung verkauft wurde und du und dir plötzlich die Kaufinteressenten durch die Wohnung geschickt
wurden. Ja, das passiert ja, also zumindest in Berlin sehr viele Leute, werden jeden Tag 10.000, nicht jeden Tag, oh Gott, im Jahr 10.000 Wohnungen in Eigentum umgewandelt. Und das ist schon eines der deprimierendsten, entwürdigendsten Moment, wenn da diese jungen Arschlöcher durch deine Wohnung kaufen und die können sich das leisten, die zu kaufen, ja, weil sie geerbt haben, die meisten, aber du nicht. Und dann habe ich den Song geschrieben und der Song ist eher wie so eine Verteidigungsrede der linken Erben, ja. Und ich hatte vorher schon im Hebel am Ufer mal so bei anderen Stücken mitgemacht oder Musik gemacht. Und dann hat man mich beauftragt, ein wohnungspolitisches Musical zu machen. Und dann habe ich auch mit so einer Mieterinneninitiative zusammengearbeitet. Und das war ganz gut, sage ich mal so, von mir selber. Es wurde so mit Krippstheater oder Volkstheater verglichen. Und dann konnte ich ein anderes Stück machen, das heißt Planet Egalia. Das geht zurück auf so ein Feminismus-Bestseller aus den 70ern, den ich jetzt erst entdeckt habe, der heißt Die Töchter Egalias. Ja. Das ist alles umgekehrt. Das ist eigentlich voll lustig, weil die Männer müssen so P-Halter tragen und sind so ans Haus gebunden und die Frauen entscheiden alles. Aber Herrlein Uglemose, also ein norwegisches Buch, der begehrt auf und das habe ich dann mit so feministischen Science-Fiction aus den 70er-Jahren so verwurstelt. Ja. Und jetzt mache ich so ein Stück über Klassenverhältnisse. Ne? Also Klassismus wird ja gerade so diskutiert und alle Leute schreiben Bücher, Klassenreise, Klassenbeste, zeigt deine Klasse und so. Mhm. Und darum geht so ein bisschen das Stück. Und ich bin ja vom Bauernhof, aber ich habe halt, wenn man halt jetzt aus der Working Class ist, sage ich mal, ist man meistens auch mit Leuten aus der Working Class befreundet und hat so einen natürlichen Abstand zu allen, die so aus dem gehobenen Bildungsbürgertum kommen. Und ich habe mir einfach so ein paar Freunde gesucht, die auch Musikerinnen oder so sind. Und jetzt machen wir so eine Art Revue. Bei Revue ist der Vorteil, es muss nicht so eine Geschichte
haben. Ja, man braucht keinen
Bogen. Kannst du immer so eins nach dem anderen machen.
Ist das denn bei Planet Egalia zum Beispiel, weil du von diesem Buch redest, das ist ja eigentlich so ein sehr klassischer 70er-Jahre-Humor, dieses so Sachen einfach so umzudrehen und das
ja,
so als Protest.
Ja, aber es ist
Protest.
Total gut. Also ich habe da viele Gespräche drüber gehabt. Ja, was bringt es denn, wenn man einfach alles nur umdreht? Ja. Wir sind doch schon weiter. Ja, ja. Stimmt ja auch, aber durch das Umdrehen erkennst du so viele Sachen wieder. Also ja, auch den, also da haben auch Leute mitgemacht, das waren jetzt nicht alles die überzeugten Feministinnen oder es waren vielleicht junge Frauen, die so in, gerade die ersten Erfahrungen in der Kleinfamilie machen. Und da, die hatten so viele Erkenntnisse dadurch. Weißt du, zum Beispiel eine Szene, da fängt halt irgendwie der junge Petronius einen Fisch und seine Freundin, Gro-Mai-Tochter oder seine, die er bewundert, die kriegt dann gleich schlechte Laune, weißt du? Und dann sagt er schon, er hätte jetzt noch einen Fisch fangen können, aber er macht's nicht, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Da haben so viele gesagt, ja, so ist es halt, weißt du? Dann, du steckst dann so ein bisschen zurück, weil du willst jetzt die Stimmung nicht, so kleine Sachen sind das eben.
Ja. Das ist beseelt von diesem Geist der 70er-Jahre-Linken. Also ich muss dann auch an die, ich denke sofort an die Bots mit Ali Kümmeltürke, das ja auch alles so umdreht. Ich
kenne nur alle, die gegen Atomkraftwerke sind, sollen aufstehen.
Alle, die nicht mehr nach Deo-Spray oder so, das ist auch noch eine Zeile aus dem Song.
Das haben wir mit Lassie Singers auch immer gesungen.
Auch ein sagenhafter. Ich bin ein großer Fan der Bots, ich liebe die.
Ja.
Deswegen, das hat mir so gut gefallen als Vorlage. Gibt es auch als Hörspiel zu hören, gibt eine Hörspielversion davon, von Planet Egalia.
Genau, beim WDR, ja.
Genau.
Ja, also zum Beispiel ein Beispiel, kam vor kurzem eine Meldung, Vater des Jahres. Eine Astronautin ist 3 Monate im Weltall und der Vater kümmert sich einfach um die Kinder. Vater des Jahres, jetzt stell dir das mal umgekehrt vor. Mutter des Jahres. Der Mann ist im Weltall, sie kümmert sich einfach um die Kinder. Also es ist eine plumpe Methode, aber sie ist unglaublich wirkungsvoll, finde ich.
Ja. Ist so Theater und so, siehst du da auch, naja, deine Zukunft klingt so sehr hochgestochen.
Ich habe keine
aber,
Zukunft mehr.
Oh Gott.
Das wolltest du doch sagen.
Nein,
gib's doch
das wollte ich auf gar keinen Fall sagen. aber ist das, macht es Spaß? Macht es Spaß?
Es macht mir mehr Spaß als alles andere gerade. Ja. Ne? Also erstens mal ist es so, ich bin ja jetzt nicht bei einem großen staatlichen, bei einem städtischen Theater, das jetzt Millionen im Jahr kriegt, wie die Volksbühne oder so, sondern es ist so ein Produktionshaus, ein internationales, das heißt, man muss immer einen Antrag stellen. Mhm. Man kriegt jetzt natürlich viel weniger Geld als bei den anderen, aber ich habe jetzt ich sage es immer leicht überspitzt, aber es stimmt, ich habe jetzt in den 4 Jahren Theater mehr Geld verdient wie mit 30 Jahren Musik.
Krass.
Ja. Und viele Leute, die ich kenne, machen jetzt Musik am Theater, was auch gut ist für das Theater, weil es dann mal ein bisschen interessanter wird, ja, mal andere Leute gehen. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich finde es so toll, weil so viele Leute sind und weil so verschiedene Gewerke, wie wir vom Theater sagen, zusammenkommen. Ja. Also das Kostüm und das Bühnenbild und der Ton, was weiß ich, noch andere Sachen.
Schauspieler, Musik. Also
ja, alles. Ja. Und du musst dich halt mit allen auseinandersetzen und es sind so unterschiedliche Leute. Und du kannst dir einfach irgendeinen Quatsch ausdenken. Und dann suchst du Leute, Freunde und dann machst du da auf der Bühne und es ist voll. Also bis jetzt. Also es ist schon toll.
Naja, aber ist Theater nicht so ein super elitärer Raum?
Ja, ich versuche das ja zu durchbrechen. Also ich habe Theater immer gehasst. Ne? Ich bin da nie hingegangen. Also bis ich mal Stücke von René Polisch gesehen habe, da haben wir mal mitgespielt in einem und das ist halt interessant und lustig und man kapiert nicht alles, aber man ist so total wach und guckt, was ist da? Und es ist immer super Musik dabei. Und Theater ist sonst einfach was Elitäres, was Langweiliges, was sie da auf der Bühne machen, zu theatralisch für mich. Ja. Aber es, weißt du, da ist so viel Infrastruktur, da sind diese schönen Häuser, diese schönen Bühnen. Es ist auch schöner wie so ein muffiger Proberaum und da ist so eine schöne Ernsthaftigkeit, mit dem Proben und du musst dich mit den Leuten arrangieren. Mhm. Ich glaube, man kann da auch was ganz anderes draus machen. Ne? Mhm. Ich habe mich jetzt so mit dieser proletarischen Revue aus den 20er Jahren beschäftigt, Piscator, weißt du, da kommen halt, dass halt auch mal so andere Leute ins Theater gehen. Mhm. Ja? Also wer geht denn überhaupt ins Theater? Ne? Also dass man einfach hingehen kann und sagen, yeah, das ist lustig und da gibt's gute Musik und das macht Spaß. Ja, das hebt das Gemüt irgendwie. Also sowas möchte ich gerne. Weil so diesen bedeutungsvollen Quatsch, den gibt es ja schon genug.
Ja, eben. Ja, deswegen, ich versuche auch mal zu überlegen, wie man das so ein bisschen aufbrechen kann, wie man irgendwie mehr Leute dafür interessieren kann und begeistern kann und so, weil ich habe das, als ich in München zum Beispiel studiert habe, bin ich auch öfter an die Kammerspiele gegangen und da war es so, da waren dann, saßen dann halt Abonnenten drin, weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja ein Abo, wir müssen jetzt hier rein. Und die sind dann auch mittendrin aufgestanden und rausgegangen und haben die Schauspieler beschimpft und so, weil es ihnen nicht gefallen hat. Also die haben dann auch so ein Anspruchsdenken.
Ja, ja. Und die wollen dann auch, dass alle Leute auch eine Ausbildung haben und schön sprechen können.
Na, genau.
Nee, für das nächste Stück habe ich so voll, Paula Irmschler spielt mit und Stefanie Salknagel. Habe jetzt voll mal die Publikumsmagneten. Ja. Und dass auch mal andere Leute kommen und dass auch mal Leute kommen, die sich sonst nicht für Theater interessieren.
Na cool.
Hoff ich. Ansonsten ist es natürlich krass anstrengend und mehr wie einmal im Jahr könnte ich das nicht machen. Alle zwei Jahre reicht eigentlich.
Dann hoffe ich noch auf viele aufregende Inszenierungen und Stücke. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute
ja,
da gewesen bist.
Ja, ich danke, dass ich so viel erzählen konnte. Hört es auch jemand
draußen? Ja, natürlich.
Draußen?
Das hören ganz viele Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es hören auf jeden Fall sehr viele und ich bin... Du hast mich heute sehr, sehr glücklich gemacht. Also
ja, dann ist ja gut, wenn es schon damals nichts geworden ist mit dir.
Ja, das stimmt. Heute ist mein Herz erfüllt worden. Deswegen vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Christiane.
Danke, wie sagt man, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, Leute, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg.